NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schön, dass Sie mit dabei sind. Der Stand bei der zweiten Tarifverhandlungsrunde bei VW in Niedersachsen beschäftigt uns gleich. Ebenso Chinas Reaktion auf die EU-Strafzölle auf Elektroautos und das historische Unwetter in Teilen Spaniens. Wieso sind trotz der Vorwarnung dort so viele Menschen ums Leben gekommen? Wir beginnen in Wolfsburg. Die letzten Tage hat VW ja schon die Schlagzeilen beherrscht. Zunächst mit den geplanten Werksschließungen, dann mit den Tarifverhandlungen, jetzt auch noch den schlechten Quartalszahlen. Ein Gewinneinbruch von 64% und dann sind seit heute Nacht auch noch EU-Strafzölle in Kraft. Die richten sich zwar erstmal gegen China, werden VW aber auch treffen, weil der Autobauer in Fernost produziert und verkauft. Das klingt also alles nicht nach den besten Ausgangsbedingungen für die Tarifverhandlungen, die heute fortgesetzt werden. Dazu unser Reporter Matthias Zimmermann in Wolfsburg. Es heißt ja, dass die Belegschaft mit Einkürzungen rechnen muss, pauschal mit 10% Gehalt, selbst wenn Werke geschlossen werden, also zusätzlich auch noch Arbeitsplätze wegfallen. Also wo liegen da gerade die Forderungen der Gewerkschaften?
Naja, die Gewerkschaft IG Metall fordert tatsächlich 7% mehr Lohn sowie 170 Euro für die Auszubildenden. Forderungen wie auch in der Fläche der Metall- und Elektroindustrie. Der VW-Haustarif gilt für 6 westdeutsche Werke, Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter und das Stammwerk in Wolfsburg für mehr als 120.000 Beschäftigte. Und die Gewerkschaft möchte außerdem, dass VW zur Beschäftigungsgarantie zurückkehrt. Das hatte VW nach der ersten Verhandlungsrunde aber deutlich abgelehnt. Was heute hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Es soll im Laufe des Abends Statements von VW und auch der Gewerkschaft geben. Wann das genau sein wird, ist aber noch unklar. Ja, offenbar laufen da die Gespräche noch.
Das könnte ja aber vielleicht sogar ein gutes Zeichen sein. Also wenn man noch nicht mit Knall den Raum verlassen hat, sondern man spricht noch. Eigentlich werten wir das doch immer als ganz gutes Zeichen.
Genau, das kann man wohl so als ganz gutes Zeichen werten, denn genau, immerhin sprechen sie miteinander und VW muss irgendwas angeboten oder zumindest präsentiert haben. Die Gewerkschaft hatte heute Morgen gefordert, dass VW ja Stellung beziehen sollte zu möglichen Werksschließungen und zu Entlassungen. Das hatte die Gewerkschaft als Voraussetzung für die Gespräche heute Vormittag gemacht.
Mhm. Gestern haben wir hier in den Themen des Tages auch vom Verband der Automobilindustrie gehört, naja, in der Automobilbranche, da würde gut bezahlt, ein sicherer Arbeitsplatz sei auch etwas wert. Also das klang nach Zurückhaltungsaufforderung für die Gewerkschaften. Wie sehen das denn die Mitarbeitenden?
Ja, das ist wohl so. Wenn man mit Mitarbeitenden bei VW spricht, dann spielt da der Lohn im Moment im Grunde gar keine Rolle, sondern das sind wirklich eher Zukunftsängste, ob der eigene Arbeitsplatz überhaupt erhalten bleibt.
Ja, einfach mal klar für die Mitarbeiter, die jetzt eigentlich vor dem Nichts stehen, sage ich mal, und vor der Ungewissheit vor den nächsten Tagen und auch nächsten Jahren.
Dass Volkswagen endlich mal die Karten auf den Tisch legt und wir wissen, wo der Vorstand quasi ran will.
Ich erwarte nicht allzu viel. Ich glaube, beide Parteien werden sich nicht einigen können. Sie werden wieder mit unterschiedlichen Meinungen auseinandergehen und das Ganze vertagen.
Ja, und auch wenn sich das jetzt vielleicht da gerade nicht so anhört, die Stimmung in der Belegschaft ist wirklich aufgeheizt. Betriebsratschefin Cavallo sprach auch heute Morgen davon, dass VW ein tragfähiges Zukunftskonzept vorlegen müsse, ohne Werksschließungen und ohne Entlassungen. Lohnverzicht gegen Jobs, das könnte dann vielleicht ein Kompromiss sein, den es so ähnlich auch schon gab. Laut IG Metall hatten VW-Beschäftigte in der Vergangenheit auf Gehaltssteigerungen zugunsten der Beschäftigungsgarantie verzichtet, die ja VW vor dem Start dieser Tarifverhandlungen aufgekündigt hat.
Wir haben auch schon öfter über Sparprogramme bei VW berichtet, dass die Lage jetzt noch schlechter ist inzwischen und sich vermutlich auch nicht so schnell verbessern kann. Das scheint klar. Wie argumentieren jetzt aber die Gewerkschaften unter diesen Bedingungen, dass es trotzdem diese Lohnerhöhungen braucht?
Naja, eigentlich hätte das ja eine ganz normale Tarifrunde werden sollen, als man den Beschluss gefasst hatte, 7% mehr Geld. Ja, da hatte VW die Beschäftigungsgarantie noch nicht aufgekündigt und auch Werksschließungen standen da noch nicht zur Debatte. Das hat sich jetzt natürlich drastisch geändert. An der Forderung hält man aber trotzdem fest, das könnte auch vielleicht taktische Gründe haben, um überhaupt was zum Verhandeln zu haben. Wir haben als Betriebsrat eine sehr starke und richtige Wahrnehmung über die aktuelle Situation des Unternehmens, sagt zum Beispiel Betriebsratschefin Cavallo. Aber ja, die Beschäftigten wollen eben auch wissen, wie die Zukunft von Volkswagen aussieht.
Klar, da sind viele Fragen offen und wir haben gerade Beschäftigte gehört. Die Verunsicherung ist groß. Was bietet denn VW bis hierhin an?
Das ist die große Frage. Bisher offenbar noch nichts. VW-Verhandlungsführer Arne Maiswinkel hatte heute Morgen aber nochmal gesagt, die Lage spitzt sich weiter zu. Das drücke sich jetzt auch in den aktuellen Quartalszahlen aus. Nur durch Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen sei das Unternehmen fähig, ja, selbstständig in die Zukunft zu investieren. Und ja, das geht ja dann doch in Richtung Lohnverzicht oder Lohnkürzungen. Aber wie gesagt, wirklich, dass VW irgendwas anbietet, haben wir noch nicht gehört.
Und wenn wir nochmal auf die Stimmung kommen, also worauf stellt man sich vor dem Werkstor ein? Auch auf einen längeren, härteren Arbeitskampf? Weil, soweit ich weiß, hat es ja einen unbefristeten Streik noch gar nicht gegeben bei VW.
Ja, genau. Also ich denke, man muss zumindest damit rechnen, dass es erstmal Warnstreiks geben wird. Da muss man sich darauf einstellen, die Belegschaft sei bereit, jeden Weg mit uns als IG Metall und als Betriebsrat zu gehen, hatten die Arbeitnehmer heute auch nochmal klar gemacht in Form von Betriebsratschefin Cavallo. Ab Dezember wären tatsächlich Warnstreiks möglich. Dann könnten die Bänder stillstehen in den norddeutschen Werken, in den niedersächsischen Werken. In anderen Tarifkonflikten war es dann so, dass es dann erstmal ein paar Stunden Warnstreik, dann 24 Stunden Warnstreik und dann Urabstimmungen über einen befristeten Streik gäbe. Und das wäre tatsächlich etwas Neues bei Volkswagen. Laut der IG Metall gibt es da aber noch keinen Fahrplan. Aber ja, so könnte ganz theoretisch der Fall der Eskalation aussehen. Es könnte also eine sehr unruhige Vorweihnachtszeit bei Volkswagen werden.
Und wenn wir vielleicht auch noch mal auf die EU-Entwicklungen schauen, gestern Abend haben wir ja gehört, dass die Strafzölle auf chinesische Importe greifen. Das heißt, da wird sich auch für Volkswagen einiges ändern im Preisgefüge. Rückwärts hat China, dazu kommen wir gleich auch noch, schon gesagt, dann erhöhen wir auch die Zölle. Also das klingt nicht so, als wäre das eine Entlastung. Ist das Thema bei den Mitarbeitern, also auch die politische Situation im Moment?
Ja, also das spielt im Moment, glaube ich, hier bei den Mitarbeitern erstmal nicht die große Rolle. Klar, ein Grund für den Einbruch bei Volkswagen sind natürlich die hohen Kosten und auch der Absatzrückgang, vor allem in China, dem wichtigen Markt. Da laufen die Hersteller dem Autobauer den Rang ab. Aber ich glaube, die Mitarbeiter, die wollen erstmal, dass hier sozusagen Volkswagen in Deutschland sich konsolidiert.
Zum Stand der Tarifverhandlungen bei VW in Wolfsburg war das unser Reporter Matthias Zimmermann. Ja, und seit gestern greifen eben die EU-Zölle auf E-Autos aus China mit bis zu 35,5%. Nun könnte man meinen, dass das erstmal gut ist für deutsche Autobauer, wenn die Konkurrenz teurer wird. Aber nein, auch VW produziert in Fernost und China hat schon gesagt, da gibt es dann als Retourkutsche quasi auch auf deutsche Importe Zölle. Die chinesische Führung akzeptiert die EU-Entscheidung bis hierher aber noch nicht, teilte das Handelsministerium mit. Es will weiter verhandeln, um eine Eskalation bei den Zöllen zu verhindern. Benjamin Eisel dazu aus Peking.
Chinas Führung hat wie erwartet die Einführung der EU-Sonderzölle auf E-Autos aus China kritisiert. Man sei mit der Entscheidung nicht einverstanden und akzeptiere sie nicht, teilte das Handelsministerium in Peking mit. Gleichzeitig sei die chinesische Staats- und Parteiführung weiter bereit, mit der Europäischen Union zu verhandeln. Man hoffe, schnell eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, um eine Eskalation der Handelskonflikte zu vermeiden. Ähnlich äußerte sich das chinesische Außenministerium. Dialog und Zusammenarbeit seien die Grundpfeiler der Beziehungen zwischen China und der EU, so spreche Lin Jian auf einer Pressekonferenz. Weil die Verhandlungen bis zuletzt erfolglos waren, sind die Zusatzzölle um Mitternacht in Kraft gesetzt worden. Nun werden bei der Einfuhr in die EU je nach E-Auto-Hersteller Zölle von bis zu rund 35% erhoben, zusätzlich zum Standardsatz von 10%. Aus Sicht der EU-Kommission sind die Zölle notwendig, um die Zukunft der europäischen Autoindustrie zu sichern. Eine Untersuchung kam zu dem Schluss, dass Hersteller in China von wettbewerbswidrigen Subventionen profitieren. Deswegen könnten sie E-Autos deutlich billiger anbieten. Chinas kommunistische Führung streitet dies ab und hat Gegenmaßnahmen angekündigt. So wurden bereits Strafzölle auf Weinbrand aus der EU eingeführt. Hauptsächlich betroffen davon ist französischer Cognac. Weitere Strafzölle auf europäisches Schweinefleisch und Milchprodukte könnten folgen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich mehrfach gegen die Zölle auf in China hergestellte E-Autos ausgesprochen. Deutschland konnte sich allerdings Anfang Oktober bei einer Abstimmung der EU-Mitgliedsländer in Brüssel mit seinem Veto nicht durchsetzen.
Soweit unser China-Korrespondent Benjamin Eisel. Meteorologen hatten es vorausgesagt und doch konnten sich viele Menschen in Spanien nicht in Sicherheit bringen. In manchen Gegenden im Osten und Süden Spaniens ist gestern mehr Regen gefallen an einem einzigen Tag als sonst in einem ganzen Monat. Straßen wurden geflutet, die Wassermassen hatten sehr große Kraft. Im Moment geht man von mehr als 70 Todesopfern aus. Stromversorgung, Telefonnetz war zeitweise unterbrochen, auch Flug- und Bahnverkehr waren betroffen. Hilfsangebote kommen jetzt aus Deutschland, auch die EU will unterstützen. Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Nicolas Buschlüter in Madrid gesprochen und gefragt, welche Regionen hat es denn eigentlich besonders getroffen?
Also besonders übel erwischt hat es in der Provinz Valencia die Orte Torrent, Paiporta, Chiva, Cheste. Dann in der Region Andalusien El Ejido, das ist El Almería. Und im Moment soll es in Jerez de la Frontera wirklich extrem schütten, aber ohne die wirklich schlimmen Konsequenzen, die jetzt die Ereignisse von gestern hatten.
Dass sich da etwas zusammenbraut, das haben wir sogar hier von unseren Wetterexperten gehört. Und das ist ein Phänomen, das im September, Oktober in diesen Regionen offenbar auch öfter mal vorkommt. Wie überraschend kam das gestern also für die Menschen vor Ort?
Ja, gute Frage. Eigentlich hätte es nicht so überraschend kommen dürfen, denn in der Tat hatten die Meteorologen hier in Spanien gestern Abend schon gewarnt, hatten die höchste Alarmstufe Rot für die ganze Provinz Valencia ausgerufen und auch die Sicherheitsbehörden hatten um 20 Uhr eine Warnmeldung herausgegeben, so vergleichbar mit unseren Cut-Warnmeldungen. Da ging um 20 Uhr die Bitte an die Bevölkerung hinaus: Geht bitte in eure Häuser, treibt euch nicht draußen herum, weil es wird wirklich schlimm werden. Und das war aber, wie gesagt, erst um 20 Uhr. Und jetzt beginnen die ersten Stimmen zu sagen, ja, da waren aber einige Orte schon ziemlich überflutet. Und jetzt wird die Zukunft und die nächsten Untersuchungen werden zeigen, ob da vielleicht eine frühere Warnung etwas hätte positiv ausrichten können.
Die Opferzahl, ich habe es eingangs gesagt, ist ja wirklich sehr hoch. Woran liegt das? Also waren Menschen wirklich auf der Straße oder im Erdgeschoss in den Häusern? Kann man das schon sagen?
Nein, das kann man noch nicht sagen. Also man weiß sehr wenig über die Opfer, nur dass es wirklich durch alle Schichten ging. Und es sind Männer, Frauen, Familien, Kinder, Erwachsene, sogar ein Baby ums Leben gekommen. Wie genau, das weiß man wirklich noch nicht. Es gab einmal eine Meldung, dass ein Mieter eines Mietswohnhauses mit dem Fahrstuhl in die Garage fahren wollte, um zu schauen, ob sein alles noch in Ordnung ist mit seinem Auto. Und als der Fahrstuhl unten ankam, da war schon alles überflutet. Und dann hat der Fahrstuhl natürlich weder die Tür geöffnet, noch ist er weitergefahren, wieder nach oben. Also das war dann eine Todesfalle für diesen Menschen, wenn diese Geschichte so stimmt. Aber über die anderen Schicksale wissen wir noch nichts.
Nun sehen wir das ja in allen Regionen, wo in kurzer Zeit so viel Regen fällt. Vorbereiten ist dann gegebenenfalls kurzfristig schwierig. Aber wie ist man denn in Spanien auf Extremwetterereignisse generell vorbereitet?
Also das ist natürlich eine sehr pauschale Frage und das kann auch von Region zu Region anders sein, je nachdem, was man da für Erfahrungen gemacht hat. Aber mein Eindruck ist jetzt ganz allgemein, dass wenn man in diesen kleinen Orten im Hinterland unterwegs ist, dann kennt man ja diese ausgetrockneten Flussbette, die einbetoniert sind, wo im Sommer natürlich überhaupt kein Tropfen Wasser entlang fließt. Aber genau diese Flussbette waren jetzt die über die Ufer getreten sind und alles mit sich gerissen haben. Sprich, das Wasser hat in vielen spanischen Orten einfach keine andere Möglichkeit, über die Ufer zu treten. Und das ist ein Problem, glaube ich, das hier immer noch viel zu wenig angegangen wird.
Hilfsangebote kommen aus Deutschland. Bundeskanzler Scholz zeigt sich erschüttert und auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will helfen mit Satellitensystemen für die Rettungskoordination, damit man eben noch hoffentlich weiter Menschen retten kann. Wie ist die Lage jetzt im Moment?
Also die Lage ist weiterhin unübersichtlich. Das zeigt zum Beispiel, dass es immer noch Vermisste gibt. Und das liegt daran, dass es einfach eine sehr schwere Arbeit ist für die Rettungsteams, sich da vorzukämpfen. Manche Orte waren bis heute Morgen unerreichbar, weil sie waren quasi von den Wassermassen umflutet und diese Arbeit dauert halt. Die Rettungskräfte müssen teilweise von Haus zu Haus gehen, die Garagen checken, die Keller checken, Schutt wegräumen, ineinander verkeilte Autos aus engen Gassen ziehen. Das ist eine Heidenarbeit und das wird noch Wochen dauern.
Über die Unwetterkatastrophe gestern in Spanien berichtete unser Korrespondent Nicolas Buschlüter aus Madrid. Zurück in den Norden, denn in Hannover gibt es einen Justizskandal, der bestimmt noch weite Kreise ziehen wird, auch wenn im Moment noch gar nicht so viel bekannt ist bzw. bestätigt ist. Im Mittelpunkt steht ein Staatsanwalt, also ein hoher Justizmitarbeiter, und der Vorwurf lautet Bestechlichkeit. Dazu Nils Christoph in Hannover. Das Ganze war kurz umrissen. Was genau wird dem Mann denn nun vorgeworfen?
Naja, das Justizministerium gibt noch nicht so viel Preis, nur so viel, ja, es gab eine Festnahme und zwar gestern aufgrund eines Haftbefehls. Der Beschuldigte sitzt in U-Haft, ihm wird Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall vorgeworfen. Weiter ins Detail wollte eine Sprecherin nicht gehen, also auch nicht, worum es in diesem Fall geht, eben mit dem Hinweis auf das laufende Verfahren. Aber, und das zeigt ja auch der Haftbefehl, es bestehe ein dringender Tatverdacht. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll der Mann als Chefermittler die führenden Köpfe eines Drogenkartells vor einer Razzia gewarnt haben und die konnten sich dann offenbar ins Ausland absetzen.
Also es wird schon viel spekuliert und wenn sich das bewahrheitet, also dass es Verbindungen zur Drogenmafia gegeben hat, dann ist das natürlich wirklich ein spektakulärer Fall. Was ist denn dazu vielleicht auch schon bekannt?
Also die Kokainbande, auch als Hannover Connection bekannt, soll für einen der größten Drogenschmuggel in Deutschland verantwortlich sein. 23 Tonnen Kokain und andere Drogen in Milliardenwerten wurden aus Südamerika unter anderem über den Hamburger Hafen eingeschmuggelt und nach Razzien wurden mehrere Menschen zu langen Haftstrafen verurteilt. Während des Prozesses wurden auch Chats der Bandenmitglieder ausgewertet. Ja, und da kam der Verdacht auf, dass es in der Behörde einen Maulwurf geben könnte, der die führenden Köpfe der Bande vor diesen Razzien gewarnt hat. Und möglicherweise ist es tatsächlich der Top-Ermittler in dem Verfahren. Dem Medienbericht zufolge gäbe es handfeste Beweise.
Und wenn wir über Bestechlichkeit sprechen, so viel dürfte ja schon klar sein, dann würde das also heißen, dass da Geld geflossen ist, ist jetzt mal ganz platt gesagt.
Ja, es soll auch Geld geflossen worden sein. Und nicht nur das beschäftigt auch jetzt die Politik hier in Niedersachsen. Heute tagte ja am Landtag der Rechtsausschuss. Dort gab es vom Justizministerium wohl kein Wort zu dem Vorfall. Das sagt die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion, Carina Herrmann. Sie zeigte sich deswegen doch irritiert, dass Parlamentarier erst über die Medien von der Sache erfahren, obwohl im Justizministerium die Sache schon bekannt gewesen sein muss. Tatsächlich ist eine Festnahme eines Staatsanwaltes eine so außergewöhnliche Sache. Niedersachsens Justizministerin Wallmann dürfte bei der Sachlage nicht wegschauen und schweigen, sagt Herrmann. Noch sei das kein Einzelfall. Allerdings sollte auch geprüft werden, ob es möglicherweise strukturelle Probleme bei der Staatsanwaltschaft gibt.
Soweit also erste Informationen zum Bestechlichkeitsfall in der Justiz in Hannover von Nils Christoph. Seit dem frühen Nachmittag fliegt die israelische Armee Luftangriffe auf die UNESCO-Stadt in der BKA-Ebene im Libanon. Tausende sind auf der Flucht und auch die Bewohner umliegender Gebiete sollen gehen und wichtige Routen im Beka-Tal evakuiert werden. So heißt das in dem Aufruf der israelischen Streitkräfte. Dieses Tal liegt gar nicht weit von der syrischen Grenze entfernt, ist ca. 120 Kilometer lang und auch bei uns sicher einigen bekannt wegen der Tempelanlagen. Die Ruinen aus der Zeit der Römer gehören zum UNESCO-Welterbe und schon Anfang Oktober hat es bei einem israelischen Angriff ganz in der Nähe Einschläge gegeben. Martin Durm berichtet.
Es ist das erste Mal seit Beginn der Luftangriffe auf den Libanon, dass ein israelischer Militärsprecher die Einwohner einer ganzen Stadt zur Evakuierung auffordert. Zuvor gab es solche Aufrufe immer nur für Wohnblocks und Gebäude in den schiitischen Vierteln Beiruts, für Dörfer im Südlibanon oder markierte Ziele in der Hafenstadt Tyros. Nun also ganz Baalbek, die UNESCO-Stadt mit ihrer antiken Tempelanlage. Die israelischen Verteidigungskräfte würden demnächst Anlagen der Hezbollah in Baalbek angreifen, sagt auf Arabisch ein israelischer Militärsprecher. Die Zivilbevölkerung solle sich auf markierten Routen in Sicherheit bringen. Genannt wird die Schnellstraße von Baalbek nach Sahle, die Hauptverkehrsachse in der BK-Ebene, sowie zwei weitere Straßen. Auch die Nennung von Evakuierungsrouten hat es im Libanon bislang in dieser Art nicht gegeben. Allerdings kennt man das aus Gaza. Viele Libanesen befürchten, dass ihnen in bestimmten Gebieten ein ähnliches Schicksal drohen könnte. Das ARD-Studio Beirut hat am Nachmittag mit dem Bürgermeister von Baalbek, Mustafa El-Sha'al, telefoniert. Er sagte, genaue Zahlen lägen ihm noch nicht vor, aber die meisten Bewohner hätten seit Mittag Baalbek verlassen. Er schätze, etwa 50.000 seien jetzt auf der Flucht Richtung Norden nach Beirut. 9 schwere Luftschläge habe er bis zum Nachmittag gezählt, sagt der Bürgermeister, mitten hinein in die Stadt und in die Vororte. Das israelische Militär rechtfertigt die Angriffe auf die UNESCO-Stadt damit, dass sich in und um Baalbek Waffenlager, Waffenproduktionsstätten und auch Trainingslager der Hezbollah befänden. Tatsächlich ist Baalbek und auch viele andere Orte in der Bekaa-Ebene schiitisch geprägt und es gibt dort auch Zentren der Hezbollah. Oberhalb von Baalbek steht ein sogenanntes Märtyrermuseum der Schiitenmiliz. Aber die Stadt mit ihren 80.000 Einwohnern war noch vor einem Jahr ein Touristenmagnet. Musikfestspiele wurden veranstaltet, 400.000 Besucher kamen jährlich nach Baalbek. Einheimische leben nicht von der Hezbollah, sondern vom Tourismus. In der 2000 Jahre alten Ausgrabungsstätte befinden sich die 6 weltberühmten Jupitersäulen, freistehend, die größten der Welt, und vollkommen erhalten ist auch der Bacchus-Tempel in Baalbek. Es ist ein einzigartiges Kulturerbe der Menschheit. In unmittelbarer Nähe schlagen jetzt israelische Bomben und Raketen ein. Dabei stehen wir doch unter dem Schutz der UNESCO, sagt Bürgermeister El-Sha'al. Die schweren Luftangriffe werden natürlich auch Folgen an der Tempelanlage hinterlassen, meint er. Der Tempel muss geschützt werden. Aber es ist Krieg. Im Libanon sind derzeit weder Tempel noch Menschen in Sicherheit.
Über Luftangriffe auf die UNESCO-Stadt Baalbek berichtete unser Korrespondent Martin Durm. Und noch nach Kolumbien. Biodiversitätsschutz und Klimaschutz, das gehört zusammen. Die Botschaft ist der kolumbianischen Umweltministerin Muhammad besonders wichtig. Bei der COP16 in ihrem Heimatland möchte sie diese Einsicht fördern. Und während in Cali Experten und Expertinnen diskutieren, bietet die Konferenz in Kolumbien natürlich auch die Chance, über Projekte im Land zu berichten, wo der Schutz schon funktioniert. Zum Beispiel jetzt über eines, das sich erfolgreich für Renaturierung einsetzt und selbst seltene Tierarten zurückgekehrt sind. Stefan Hübner war vor Ort.
Illegaler Bergbau, Abholzung, bewaffnete Drogenbanden. Die Liste dessen, was die einzigartige Natur Kolumbiens bedroht, ist umfangreich. Auf der anderen Seite lassen sich auch dort, im Norden Südamerikas, immer mehr Menschen davon leiten, dass ihnen das friedvolle Miteinander mit der Natur und ihrer Vielfalt das Überleben sichert. Wir sind hier im Naturreservat Ñupana, erzählt Dora Zapata Sanchez. Das Gelände gehört ihr und ihrem Mann Ettor seit über 28 Jahren. Ursprünglich züchteten sie hier Vieh. Das war typisch für ihre Gegend, das kolumbianische Departamento Guaviare am Nordrand des Amazonasgebiets. Doch dann entschieden Dora und Ettore, das Gelände zurück in einen Wald umzuwandeln. Seitdem sei Außerordentliches passiert. Viele einheimische Arten kehrten zurück. Arten, die aus dem 56 Hektar großen Gelände verschwunden waren. Darunter Onzilla-Wildkatzen, die meerschweinchenartigen Agutis und viele Vögel. Der Boden habe sich vollständig erholt und sei nun wieder voller organischer Stoffe. Er enthielte wieder mehr Wasser, was angesichts des Klimawandels so wichtig sei. Das Gebiet habe sich wunderschön verändert.
Es ist ein Prozess voluntario.
Und das alles sei ein freiwilliges Projekt, hebt Dora Zapata Sanchez hervor. Ein Projekt, das als Traum einer Familie begann. Unterstützung kam vom Sinchi-Institut, einem Forschungsinstitut der kolumbianischen Regierung, das sich für den Amazonas-Regenwald einsetzt. Es versorgte Familie Zapata Sanchez mit Pflanzen und finanzierte Löhne. Weitere Einnahmen kommen inzwischen aus Tombolas, Merchandising oder Ökotourismus. Geld zu generieren und den Menschen hinter den Projekten die Existenz zu sichern, das ist eine der größten Herausforderungen des Naturschutzes, sagt Willy Rodriguez, der Bürgermeister der Hauptstadt von Guaviare, San José.
Me complace que sea el interés precisamente la compensación.
Ich freue mich sehr über Interesse am Erhalt unserer Wälder, sagt er. Immer mehr Projekte dieser Art entstünden in Kolumbien. Aber sie müssten unterstützt werden, damit sie sich für die Menschen auch auszahlten. Unterstützung kommt dabei auch aus Deutschland. Aktuell werden 8 gemeinsame Umweltprojekte mit fast 60 Millionen Euro jährlich gefördert, Tendenz steigend. Denn speziell die kolumbianischen Regenwälder zu unterstützen, das heißt auch, der grünen Lunge der ganzen Erde zu helfen.
Ein Beispiel, wie der Schutz von Biodiversität gelingen kann, haben wir gerade gehört von Stefan Hübner. Und soweit die Themen des Tages.